Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm das Ende von mehr als 40 Jahren Anti-AKW-Protesten. Angesiedelt im Wendland, aufgehängt an Gorleben als Standort für ein atomares Endlager. Mitte der 80er, als die ersten Atommülltransporte in Gorleben eintrafen, da klang das so.
Wir sind also viele, viele tausend Menschen und es ist ein ganz klares Signal dafür. Wir lassen uns nicht verarschen hier mit Gorleben.
Dieses Lied ist für Anne-Marie. Wir haben zusammen demonstriert, als die Polizei.
Das Ding wird hier so behandelt, was, als ob sie einen Bäckerladen aufbauen wollen.
Und wir kriegen den ganzen Atommüll von Europa, der wird dann hierher geschafft. Und die Probleme für die Zukunft, für die Menschen, die nach uns kommen, ja, da kann man nur hören, ja, was später kommt, das geht uns nichts an.
Protest gegen die Atommülltransporte, die seit Oktober 1984 nach Gorleben gingen. Schon zuvor, 1977, wurde Gorleben zum sogenannten nuklearen Entsorgungszentrum bestimmt. Eine seitdem umstrittene Entscheidung unter Wissenschaftlern, Umweltschützern, auch unter den Anwohnern. Seit heute ist klar, Gorleben wird kein Standort für ein atomares Endlager sein. Dafür aber konnten es 90 potenzielle andere Regionen werden. Theo Gers zu einer Vorauswahl, bei der niemand ausgewählt werden will.
Der Salzstock in Gorleben kommt nicht mehr in Frage. Dafür ist halb Deutschland, genauer 54% der Fläche, nach geologischen Kriterien für ein Atomendlager geeignet. Das sind die beiden Kernaussagen des Berichts der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. 1977 war das niedersächsische Gorleben als Endlagerstandort benannt worden. 2 Milliarden Euro flossen in die Erkundung des Salzstocks. Nun, nach 43 Jahren Widerstand, Genugtuung bei Martin Donath von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Dieser Schritt war 4 Jahrzehnte überfällig. Der Salzstock Gorleben ist aus geologischen, aus wissenschaftlichen Gründen ausgeschlossen worden. Das ist, was wir immer gesagt haben.
Gegen Gorleben spricht unter anderem, dass das Deckgebirge über dem Salzstock nicht intakt ist. Ein Kontakt zwischen dem hochradioaktiven Atommüll und grundwasserführenden Schichten sei daher nicht auszuschließen, betonte am Vormittag BGE-Geschäftsführer Steffen Karnitz. Politischen Druck, Gorleben herauszunehmen, habe es nicht gegeben. Es sei nur um die Geologie gegangen.
Das Ziel, das heute verfolgt wird, ist es, den bestmöglichen Standort in der Bundesrepublik zu identifizieren. Und wir können nach Anwendung der wissenschaftsbasierten Kriterien sagen, dass Gorleben nicht dieser bestmögliche Standort ist.
Politischer Druck kommt dennoch vor allem aus Bayern. Denn dort kommen seit heute fast alle Landesteile nördlich der Donau mit ihren Granitformationen für ein Endlager in Frage. Ministerpräsident Markus Söder kritisierte die heutige Entscheidung scharf.
Wenn man breit angelegt diskutieren will, das kann man machen, bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei so einem Prozess fundamental ausschließt. Dies ist eine Schwäche in der Argumentation. Es wäre sehr, sehr schade, wenn eine jahrzehntelange Arbeit der Erkundung dort ausfiele und Milliarden an Steuergeldern einfach verschwendet worden sind.
Eine Totalblockade gegen den Auswahlprozess werde es aber auch in Bayern nicht geben, versicherte Söder. Doch dass Bayern seine Granitformationen für ungeeignet hält, daran ließ er auch keinen Zweifel. Tatsächlich wurden heute nicht nur Granitformationen, die in Bayern, Baden-Württemberg, aber auch in Teilen von Hessen, Thüringen und Sachsen vorkommen, markiert. Für ein Atommüllendlager geologisch geeignet sind auch Tonformationen und eben Salzstöcke. Sie befinden sich in einem breiten Streifen vom Münsterland bis Berlin sowie nördlich davon in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und sogar unter dem deutschen Teil der Nordsee, so BGE-Geschäftsführer Stefan Stutt.
Die bundesdeutsche Geologie ist von Nord bis Süd und von Ost bis West so günstig, dass wir mit Überzeugung sagen können, dass sich daraus der eine Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wird ermitteln lassen. Aber ist genauso deutlich, dass ein heute ausgewiesenes Teilgebiet noch lange, und ich sage es bewusst nochmal, noch lange kein Endlagerstandort ist. Das ist eine ebenso wichtige Botschaft.
Insgesamt hat die BGE 90 unterschiedlich große Gebiete in Deutschland identifiziert. 7-mal in Granit, 74 Salzstöcke und 9 Tonformationen. Sie alle sind mindestens 100 Meter mächtig und liegen mindestens 300 Meter unter der Erde. Das soll sicherstellen, dass die tödliche radioaktive Strahlung für Jahrtausende von der Biosphäre ferngehalten wird.
Ein Ort soll für die ganze Gesellschaft das Atommüllrisiko auf sich nehmen.
sagte dazu Jochen Stey von der Bürgerinitiative Ausgestrahlt und machte damit deutlich, was nach der groben Vorauswahl heute noch zu leisten ist. 2031 soll der eine Standort gefunden sein, ab 2050 soll eingelagert werden. Derzeit lagert der Atommüll oberirdisch im Zwischenlager Gorleben und an den Standorten der Atomkraftwerke. Insgesamt 1.900 Castor-Behälter, deren Lebensdauer ebenso begrenzt ist wie die Genehmigungen für die Zwischenlager. Und weil das Problem gelöst werden muss, soll es dieses Mal anders laufen als bei der Gorleben-Entscheidung vor 40 Jahren, versichert Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Es gelten wissenschaftliche Kriterien, keine politischen.
Die Bundesumweltministerin im Beitrag von Theo Gerst. Dieses Versprechen mehr Wissenschaft als Politik schieben wir das noch ein bisschen nach hinten. Zunächst Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. 90 Regionen, mehr als die Hälfte des Gebiets der Bundesrepublik, soll also potenziell endlagertauglich sein. Was heißt das jetzt? Ein Atommüllendlager könnte es fast überall geben?
Naja, im Saarland nicht, hier im Rheinland auch nicht. Saarland und Ruhrgebiet sind Bergbauregionen, wo dann das Deckgebirge sozusagen, wenn es denn gut vorhanden wäre, an vielen Orten durchlöchert wäre und da zum Beispiel Wasser eintreten könnte. Das Rheinland ist eine Erdbebenregion mit Vulkanen in der Eifel sogar. Also große Teile sind trotzdem ja noch ausgeschlossen. Aber Sie haben recht, wo große Salzstöcke sind, so dicke Tonformationen oder kristallines Gestein im Norddeutschland, in großen Teilen von Bayern und Baden-Württemberg. In Niedersachsen sind die Salzstöcke konzentriert, in Sachsen, in Süddeutschland die Granitformationen. Da wird genauer hingeguckt und das sind ganz große Regionen, die tatsächlich in Frage kommen. Aber ob sie dann auf die Dauer wirklich die Tests bestehen, das muss ich erst noch zeigen. Da werden ganz viele Regionen dann auch sicherlich wieder rausfallen. Das Gebiet, das Endlager muss ja über viele Millionen Jahre stabil gewesen sein. Es muss dick genug sein, es muss weit genug von der Oberfläche abgeschieden sein. Und man muss keine Verwerfungen darin finden bei der genaueren Untersuchung. All das hat man nicht gemacht. Was man bisher gemacht hat, ist vorhandene Daten ausgewertet und festgestellt, da ist vermutlich eine solche Region, die vom Prinzip her in Frage kommt und eine Region, bei der man sagen kann, hier lohnt es sich genauer hinzuschauen. Und das muss man jetzt machen. Die 90 Formationen werden durchgeschaut in einem weiteren Verfahren. Da wird dann auch die sozioökonomische Lage berücksichtigt. Beispielsweise ist da gerade eine Stadt drüber, ist das ein Naturschutzgebiet, ist das ein Wirtschaftszentrum. All das hat man ja in der ersten Phase außen vor gelassen. Und dann wird man auch bohren an einzelnen Stellen und am Ende kommen dann an den Stellen, die sich wirklich als potenziell geeignet herausstellen, Erkundungsbergwerke. Das wird dann aber eine niedrige einstellige Zahl sein und dann kommt irgendwann dann auch die Entscheidung.
Es sind ja überhaupt ziemlich lange Zeitetappen vorgesehen für die weiteren Schritte. Also 2031, wir haben es eben gehört, für die Standortentscheidung, 2050 für die Einlagerung. Hat man eigentlich so viel Zeit?
So viel Zeit hat man, bis dahin hat man vermutlich schon, aber die Uhr, die tickt schon. Die Zwischenlager sind nicht perfekt, sonst wäre ja kein Enddatum erforderlich. Wenn es sich allzu sehr verzögert, dann stellt sich auch die Frage, wie lange hält eigentlich so ein Castor-Behälter? Die Radioaktivität verändert die Hülle dieser Behälter, sie verspröten, sie könnten irgendwann unsicher werden oder undicht werden. Manche rechnen ja mit Verzögerungen bis weit zum Ende des Jahrhunderts. Da kann das durchaus eine Rolle spielen. Und wenn man das Zeug dann umverpacken muss, das würde dann nochmal extrem teuer. Und ich habe es eingangs schon gesagt, so ganz sicher sind diese Castor-Behälter nicht beispielsweise einen Flugzeugabsturz, ob sie das überstehen würden. Das ist die Frage. Deswegen tut man gut daran, doch tatsächlich auch ein bisschen auf die Tube zu drücken.
Als Gorleben 1977 zum, so hieß das, nuklearen Entsorgungszentrum erklärt wurde vom damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, da war das ja eine eindeutig politische Entscheidung, die seitdem unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten immer wieder kritisiert wurde. Also nicht nur unter Anwohnern und Atomkraftgegnern, sondern auch von wissenschaftlicher Seite. Jetzt soll das Verfahren zur Endlagerbestimmung völlig anders laufen. Wir haben es vielleicht noch im Ohr, eben die Bundesumweltministerin mit der Beteuerung, es solle eine wissenschaftliche, keine politische Entscheidung geben. Dieses bewusste Zurücktreten der Politik hinter wissenschaftlicher Expertise, wirft das nicht aber auch Fragen auf?
Ja, das wirft es. Bei der Entscheidung versteckt sich die Politik ja offenbar gerne. Das ist ja keine Ansiedlung eines großen Arbeitgebers, auf den sich jedes Zentrum freut, wo es dann hin soll, sondern ganz im Gegenteil. Deshalb hat man diese ausführliche Betonung der Wissenschaftlichkeit auch, um sich abzusichern. Aber wissenschaftlich ist die Frage nicht eindeutig beantwortbar und deswegen hat man noch eine weitere Ebene eingezogen. Das sind die Diskussionsformate von Bürgern. Es gibt das Begleitgremium. Ab Oktober gibt es Fachkonferenzen für die Teilgebiete und dann gibt es in den Regionen weiter Konferenzen mit Vertretern gesellschaftlicher Gruppen, mit ausgewählten Bürgern und überall können dann Proteste und Bedenken geltend gemacht werden, die ausdiskutiert werden können. Und dann versteckt man sich, wie gesagt, auch noch hinter der Wissenschaft, um den optimalen Standort auszusuchen. Aber am Ende muss die Politik natürlich abwiegen und sagen, was ist zum Beispiel, wenn man zwei Standorte hat, wichtiger, wenn es unter einer großen Stadt ist, die Stadt zu beeinträchtigen oder ein großes Wirtschaftszentrum oder vielleicht auch ein Nationalpark mit einem solchen Entsorgungszentrum zu zerstören. Da wird die Politik nicht drum herum kommen. Die Wissenschaft, die macht ihre Vorgaben. Der Standort ist dann am Ende gut wissenschaftlich begründet, aber Bundestag und Bundesrat haben die Entscheidung und das ist auch gut so, denn dafür sind sie gewählt.
Georg Ehring war das aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion. Vielen Dank. Wie gehört, zu den geologisch günstigen Standorten gehören auch Regionen in Bayern. Eine Option, die Regierung im Freistaat früher schon mal kategorisch von sich gewiesen hat, was sie jetzt aber in dieser Plumpheit nicht wiederholt. Dafür ist aber Gorleben eben nicht mehr dabei. Der Wendepunkt ist das für ein halbes Jahrhundert Anti-AKW-Protest, wenngleich andere Standorte in Niedersachsen sind in der Vorauswahl dabei. Alexander Budde zu den Reaktionen im Wendland.
So manch eine Flasche Bio-Schaumwein dürfte im Wendland zur Feier des Tages geköpft werden. Die Atomkraftgegner in der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg protestieren seit 4 Jahrzehnten. Sie haben Mist auf Kreuzungen gekippt und Gleise angesägt, um Castortransporte in Zwischenlager aufzuhalten. Sie haben sich aber auch durch ungezählte Studien, Gutachten und Gesetzestexte gegraben. Zuletzt mit fachlicher Unterstützung des Öko-Instituts in Freiburg. Im Wendland sind sie stolz auf eine in Jahrzehnten gewachsene Streitkultur. Zumal im Zwischenbericht der BGE nun zahlreiche andere Regionen in Niedersachsen als potenziell geeignete Salzgebiete ausgewiesen sind. Darauf verweist Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies von der SPD in einer ersten Reaktion.
Erstmal ist wichtig dabei, dass das eine fachlich-sachliche Entscheidung ist, die dort getroffen worden ist. Das ist, glaube ich, wichtig für all die Gebiete, die drin sind. Und es zeigt sich zweitens, dass das eben damals eine rein politische Entscheidung war, weil es eine Reihe von Regionen jetzt gibt, in denen ja Salzvorkommen da sind, die alle nach dieser Bewertung ja scheinbar besser geeignet sind als der Standort Gorleben.
Lies appelliert eindringlich an seine Politikerkollegen in Bayern, dieses rein auf wissenschaftlichen Kriterien basierende, transparente und partizipative Verfahren nicht weiter mit politischen Querschüssen zu untergraben. Wer den Prozess grundsätzlich in Frage stelle, werde mit ziemlicher Sicherheit wieder in der Sackgasse landen, prophezeit auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Gorleben ist ein Symbol gewesen für eine Atompolitik, die letzten Endes existenzielle Entscheidungen im Hinterzimmer auskungelt, die auf keiner sachlichen Basis beruht hat und die vor allen Dingen auch über Jahre hinweg der Öffentlichkeit gewissermaßen vorenthalten wurde. Gorleben ist auch das Symbol für einen jahrzehntelangen Widerstand gegen eine solche Politik.
Unterdessen richtet sich die atompolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion Miriam Staute direkt an die Aktivisten im Wendland. Mit ihrem zähen Rebellentum hätten sie die Tür für ein neues Suchverfahren überhaupt erst aufgestoßen.
Wissenschaftler haben ja zum Teil ihre Jobs damals verloren, weil sie eben auf diese Mängel hingewiesen haben. Jetzt muss alles dran gesetzt werden, die Sorgen auch aus den neu betroffenen Regionen ernst zu nehmen und Verbesserung des Verfahrens auch wirklich mit umzusetzen.
Mit ihrer ersten Eingrenzung der in Frage kommenden Gebiete stelle die BGE die Betroffenen nämlich schon wieder vor vollendete Tatsachen, beklagt Wolfgang Ehmke. Zwar hat sich der Sprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg streng vorgenommen, das neue Suchverfahren nicht von vornherein in Bausch und Bogen zu verdammen. In Sachen Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe gäbe es allerdings noch reichlich Luft nach oben.
Da braucht man einfach als Unterstützung geowissenschaftliche Expertise, Leute, die nicht in diesem Verfahren beteiligt sind, die draufschauen und sagen, da sind Schwachstellen, das geht gar nicht oder das müsste man anders machen.
Der Beitrag von Alexander Budde war das und Themenwechsel. Am Samstagabend wurde bekannt, es gibt einen Namen, mit dem das Führungsvakuum an der Spitze der Commerzbank gefüllt werden soll. Manfred Knof ist das. Brigitte Scholtes beschreibt, was auf den bisherigen Manager der Deutschen Bank bei der Commerzbank zukommt.
Die Nachfolge von Martin Zielke an der Spitze der Commerzbank ist endlich geregelt. Manfred Knof kann aber erst zum Jahreswechsel seinen neuen Job antreten, auch wenn die Deutsche Bank ihren bisherigen Chef der Privatkundensparte mit sofortiger Wirkung freigestellt hat. Doch die 3 Monate, die er noch bis zum Amtsantritt warten muss, sind für die Commerzbank schmerzlich, meint Wolfgang Gerke, Präsident des Bayerischen Finanzzentrums. Denn die Commerzbank müsse schnell handeln, um die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren.
Sie muss hingehen und dramatisch Kosten sparen, dramatisch digitalisieren. Das ist in der Vergangenheit mit einer falschen Strategie verpasst worden. Man hat geglaubt, die vielen Filialen erhalten zu können und hat nicht bemerkt, dass längst andere Banken die Kunden dann an sich gezogen haben. Hier muss lieber gestern als heute gehandelt werden. Und insofern ist es für die Bank schade, dass Herr Knof erst im neuen Jahr starten kann. Man kann nur hoffen, dass er dennoch Signale sendet, sodass die vorhandene Mannschaft, die sie dann jetzt schon umsetzen kann.
Denn von aktuell 1000 Filialen könnten gerade einmal 200 übrig bleiben. Die Zahl der Vollzeitstellen in der Bank könnte um 10.000 auf 30.000 sinken. Mit solchen Schritten werde die Bank womöglich nicht bis 2021 warten, glaubt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Er rechnet damit, dass die Bank jetzt schon an der dringend notwendigen Kostenreduzierung arbeiten werde.
Ich glaube nicht, dass man im nächsten Jahr das Thema der Filialschließungen erst angeht. Das passt schon mal deswegen nicht, weil wir ja in 2021 ein Wahljahr haben. Und ich denke mal, der Bund als Großaktionär der Commerzbank und die Bundesregierung will möglichst nicht mit solchen Themen in Verbindung gebracht werden in einem Wahljahr. Das wird man wahrscheinlich schnellstmöglich angehen und wahrscheinlich auch notgedrungenerweise.
Ein durchsetzungsstarker Chef an der Spitze wäre in den nächsten Monaten auch wichtig, weil womöglich schon im 4. Quartal eine Insolvenzwelle auf die Banken zurollen könnte. Denn von Donnerstag an müssen Firmen den zuständigen Amtsgerichten wieder sofort melden, wenn sie nicht mehr zahlungsfähig sind, sagt Nieding.
Da wird Corona natürlich auch ein gewisser Beschleuniger sein, was den Konzentrationsprozess des europäischen Bankengewerbes angeht. Und ich sehe die Zukunft der Commerzbank eher mit einem europäischen Wettbewerber als mit einem nationalen Wettbewerber. Denn national bliebe ja eigentlich nur als Synergieeffekt die Kostenreduktion. Und das geht immer nur zulasten der Arbeitskräfte.
Immerhin, die Nachfolgefrage ist gelöst. Doch mit der Berufung eines externen Managers an die Spitze sind die beiden internen Kandidaten im Vorstand, die für Finanzen zuständige Bettina Orlopp, als auch Roland Burkhaut, der das Mittelstandsgeschäft verantwortet, aus dem Rennen. Dass die nun frustriert das Institut verlassen, das sollte die Commerzbank möglichst verhindern, meint Bankenexperte Gerke.
Da kann man natürlich, wenn es gelingt, hier ein Team draus zu machen, dann für die Commerzbank auch viel erreichen. Dass man Kandidaten von außen geholt hat, hat dennoch seinen Reiz. Ich halte Herrn Knof für einen erfolgreichen Sanierer, der dabei aber auch das, was machbar ist, nie aus den Augen verloren hat.
Brigitte Scholtes war das. Ein Wohnmobilbauer und ein Rüstungszulieferer, das waren die Börsendebütanten aus der vergangenen Woche, deren Premieren nicht besonders glanzvoll ausfielen. Heute ist es anders. Was daran liegen mag, dass die Börse heute eh in besserer Verfassung ist, vor allem aber auch daran, dass der Debütant gar nicht völlig neu ist, sondern eine Zellteilung eines bereits vorhandenen Börsenriesen ist, von Siemens nämlich. Es ist die Energiesparte des Konzerns, die nun aufs Börsenparkett geschickt wird. Mischa Erhardt dazu.
Schaut man auf den Aktienkurs von Siemens und den des Börsenneulings Siemens Energy, ist der Börsenauftakt geglückt. Denn der Kurs beider Papiere zusammen liegt deutlich über dem Kurs der Siemens-Aktie am Freitag, sprich die Summe beider Siemens-Teile ist mehr wert als das vorherige Ganze.
Siemens hatte früher dasselbe Motto wie der Kaufhof, also ein Gemischtwarenladen, wenn man es böse formulieren wollte. Jetzt ist man dabei zu fokussieren und Siemens macht jetzt Folgendes und sagt, wir machen nur noch das, wo wir hohe Renditen haben. Digitale Industrie, Infrastruktur, Verkehrstechnik.
So der Aktienstratege der Baader Bank Robert Halver. Für Siemens Energy dagegen, den Börsenneuling, verlief der Start auf dem Frankfurter Parkett eher holprig.
22,01 €.
Ziemlich genau 22 € als erster festgestellter Kurs für die Aktien liegt deutlich unter den Schätzungen von Analysten im Vorfeld. Und die Aktie ging am Morgen nach dem Läuten der Börsenglocke erst einmal auf Tauchgang. Unternehmenschef Christian Bruch zeigte sich dennoch zufrieden.
Das wird jetzt natürlich eine gewisse Volatilität da drin sein aufgrund der Prozesse an der Börse. Und wir wollen auf lange Sicht unsere Investoren überzeugen und insofern ist das für mich ein guter Startpunkt. Und jetzt gucken wir nach vorne gehen, dass wir in aller Ruhe unsere Themen abarbeiten.
Und Themen gibt es genug für das nun eigenständige Unternehmen. Die Windkrafttochter Siemens Gamesa tat sich in den letzten Jahren eher als ein Beispiel misslungenen Managements hervor, während die Konkurrenz aus China in Europa an die Türen klopft. Manche Beobachter sehen es auch als Hypothek an, dass Siemens-Chef Joe Kaeser Chef des Aufsichtsrates von Siemens Energy ist. Das könnte den Neustart in die Selbstständigkeit erschweren. Und der wiederum ist vor allem deswegen nötig, weil im Zuge der Klimaerwärmung in Zukunft die Abkehr von fossilen Energieträgern auf dem Programm steht. Zaghaft und inkonsequent zeige Siemens Energy sich hier bisher, meint Regine Richter von der Umweltorganisation Urgewalt.
Aus unserer Sicht geht Siemens Energy immer noch mit einer sehr starken fossilen Hypothek in die Selbstständigkeit. Es ist jetzt schon ein besseres Geschäft, in Erneuerbare zu gehen. Und eigentlich ist Siemens Energy dafür ja auch aufgestellt. Deshalb ist es nicht so richtig nachvollziehbar, warum sie da so dran festhalten.
Konzernchef Christian Bruch meint, dass zumindest in einer Übergangszeit fossile Energieträger noch eine wichtige Rolle spielen werden. Jedenfalls hat er schon klargemacht, dass er vor allem die Kosten im Unternehmen senken will. Dabei sind Stellenstreichungen oder auch das Schließen einzelner Standorte offenbar nicht ausgeschlossen.
Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten diskutieren. Kosten senken heißt immer vieles. Das kann auch natürlich Personal heißen, das können aber auch viele andere Dinge sein. Das werden wir in aller Ruhe im Unternehmen diskutieren, auch mit der Arbeitnehmervertretung und uns das angucken. Aber eins ist klar, wir müssen eine höhere Profitabilität erwirtschaften und dafür werden wir uns die Kosten angucken, wo wir was tun können.
Was wiederum für Konflikte zwischen dem Management und seinen rund 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen dürfte, meint Branchenanalyst Frank Rotauge von AHP Capital Management.
Oder es wird ein bisschen Diskussion geben, weil insbesondere im Power Generation, also bei der Kraftwerksbau, da müssen, glaube ich, Arbeitsplätze wegfallen und das wird nicht ohne Diskussion abgehen.
Schaut man auf den Aktienkurs von Siemens und den des Börsenneulings Siemens Energy, ist der Börsenauftakt geglückt. Denn der Kurs beider Papiere zusammen liegt deutlich über dem Kurs der Siemens-Aktie am Freitag. Sprich, die Summe beider Siemens-Teile ist mehr wert als das vorherige Ganze.
Siemens hatte früher dasselbe Motto wie der Kaufhof, also ein Gemischtwarenladen, wenn man es böse formulieren wollte. Jetzt ist man dabei zu fokussieren und Siemens macht es Folgendes und sagt, wir machen nur noch das, wo wir hohe Renditen haben. Digitale Industrie, Infrastruktur, Verkehrstechnik.
So der Aktienstratege der Baader Bank Robert Halver. Für Siemens Energy dagegen, den Börsenneuling, verlief der Start auf dem Frankfurter Parkett eher holprig.
22,01 €.
Ziemlich genau 22 € als erster festgestellter Kurs für die Aktien liegt deutlich unter den Schätzungen von Analysten im Vorfeld. Und die Aktie ging am Morgen nach dem Läuten der Börsenglocke erst einmal auf Tauchgang. Unternehmenschef Christian Bruch zeigte sich dennoch zufrieden.
Das wird jetzt natürlich eine gewisse Volatilität da drin sein aufgrund der Prozesse an der Börse. Und wir wollen auf lange Sicht unsere Investoren überzeugen. Und insofern ist das für mich ein guter Startpunkt. Und jetzt gucken wir nach vorne gehen, dass wir in aller Ruhe unsere Themen abarbeiten.
Und Themen gibt es genug für das nun eigenständige Unternehmen. Die Windkrafttochter Siemens Gamesa tat sich in den letzten Jahren eher als ein Beispiel misslungenen Managements hervor, während die Konkurrenz aus China in Europa an die Türen klopft. Manche Beobachter sehen es auch als Hypothek an, dass Siemens-Chef Joe Kaeser Chef des Aufsichtsrates von Siemens Energy ist. Das könnte den Neustart in die Selbstständigkeit erschweren. Und der wiederum ist vor allem deswegen nötig, weil im Zuge der Klimaerwärmung in Zukunft die Abkehr von fossilen Energieträgern auf dem Programm steht. Zaghaft und inkonsequent zeige Siemens Energy sich hier bisher, meint Regine Richter von der Umweltorganisation Urgewalt.
Aus unserer Sicht geht Siemens Energy immer noch mit einer sehr starken fossilen Hypothek in die Selbstständigkeit. Es ist jetzt schon ein besseres Geschäft, in Erneuerbare zu gehen. Und eigentlich ist Siemens Energy dafür ja auch aufgestellt. Deshalb ist das nicht so richtig nachvollziehbar, warum sie da so dran festhalten.
Konzernchef Christian Bruch meint, dass zumindest in einer Übergangszeit fossile Energieträger noch eine wichtige Rolle spielen werden. Jedenfalls hat er schon klargemacht, dass er vor allem die Kosten im Unternehmen senken will. Dabei sind Stellenstreichungen oder auch das Schließen einzelner Standorte offenbar nicht ausgeschlossen.
Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten diskutieren. Kosten senken heißt immer vieles. Das kann auch natürlich Personal heißen. Das können aber auch viele andere Dinge sein. Das werden wir in aller Ruhe im Unternehmen diskutieren, auch mit der Arbeitnehmervertretung und uns das angucken. Aber eins ist klar, wir müssen eine höhere Profitabilität erwirtschaften und dafür werden wir uns die Kosten angucken, wo wir was tun können.
Was wiederum für Konflikte zwischen dem Management und seinen rund 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen dürfte, meint Branchenanalyst Frank Rotauge von AHP Capital Management.
Oder es wird ein bisschen Diskussion geben, weil insbesondere im Power Generation, also bei der Kraftwerksbau, da müssen, glaube ich, Arbeitsplätze wegfallen und das wird nicht ohne Diskussion abgehen.
Eine Einschätzung am Ende des Beitrags von Mischa Erhardt. Nehmen wir das Börsendebüt von Siemens Energy mit in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Wie erfolgreich war das denn jetzt am Ende des Handelstages?
Ja, die Aktie hatte ja ihren ersten Preis heute zu 22,01 €. Das ist eher niedriger gewesen, als Analysten Siemens Energy zugetraut hatten. Dann fiel der Kurs heute auch noch auf rund 21 €. Aber wenn man ein Siemens-Aktionär ist, der ja für 2 Siemens-Aktien jeweils eine Siemens Energy ins Depot gebucht bekommen hat und wenn man berücksichtigt, dass die Siemens-Aktie heute nur etwas mehr als 1% verloren hat, obwohl da der Siemens Energy-Kurs abgezogen wurde, dann hat man unterm Strich als Siemens-Aktionär einen kräftigen Kursgewinn gemacht. Also wenn man die Aktienkurse der beiden Siemens und Siemens Energy zusammenzählt.
Was vielleicht auch geholfen hat, anders als in der vergangenen Woche, sah heute die Börsenwelt ja allgemein freundlicher aus.
Ja, der DAX steigt kräftig und zwar um 3% auf 12.853 Punkte. Es ist ein Bündel von Faktoren, die hier am Anfang der Woche für gute Laune gesorgt haben. Konjunkturdaten aus China zum Beispiel, da haben die Industrieunternehmen den 4. Monat in Folge mit steigenden Profiten gemeldet. Und es dürfte auch eine Rolle gespielt haben, der Ausgang der Abstimmungen in der Schweiz. Vor allem natürlich, dass die Schweizer die sogenannte Begrenzungsinitiative abgelehnt haben, sich für die Freizügigkeit mit der EU ausgesprochen haben. Also da sind die Händler hier in Frankfurt doch überzeugt, wenn das die Schweizer anders gemacht hätten, also gegen die EU und die Freizügigkeit gestimmt hätten, dann wäre das hart geworden für den Markt.
Blick auf Daimler noch, da gab es ja die Nachricht, dass der langjährige Daimler-Chef Zetsche jetzt noch in der Abklingphase danach doch nicht an die Spitze des Aufsichtsrates will.
Ja, und das treibt den Aktienkurs von Daimler knapp 4% in die Höhe. Auch hier ist es sicher ein Bündel von Faktoren, das die Nachfrage nach der Aktie treibt. Aber ein Plus, dieses Plus ist doch auch ein positives Votum der Anleger darüber, dass Zetsche jetzt doch nicht Aufsichtsratschef von Daimler wird. Das nimmt Druck von der Führungsspitze des Unternehmens.
Und wie stellt sich die Börse zum neuen Mann an der Spitze der Commerzbank?
Positiv, die Aktie steigt kräftig, 4%. Manfred Knof hat ja durchaus sich schon einen Ruf gemacht als Sanierer und Filialenschließer. Also das steht da bei der Commerzbank bevor. Ich habe jetzt noch für Sie den Eurokurs, der steht relativ wenig verändert bei einem $16,49. Die Umlaufrendite der Staatsanleihen heute auch unverändert bei -0,52% und Gold teurer als am Freitagmittag bei $1,870,50.
Und das war Konrad Busen, hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.